Guten Morgen. Ich werde heute als Einstieg in meine Predigt werde ich den Text, den fast alle wahrscheinlich hier kennen, schon öfter gehört und gelesen haben, den Anfangstext aus dem Johannesevangelium nutzen. Und mir ist dieser Text wichtig, aber es gibt viele andere, denen der Text auch wichtig ist. Dazu zählt auch Monika und sie hat sich bereit erklärt, diesen Text, die Verse 1 bis 14, uns vorzulesen.
Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, durch die Welt erkannt. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit.
Danke, Monika. Ja, wir haben hier einen Text vor uns, der an Mächtigkeit kaum zu überbieten ist. Also außerhalb der Zitate in den Evangelien, wo Jesus selber zu Wort kommt, ist das, glaube ich, eines der mächtigsten, eines der vielsagendsten Worte im Neuen Testament, auf jeden Fall in den Evangelien. Manche Menschen bezeichnen diesen Text als die Weihnachtsgeschichte des Johannes. Und da ist schon was dran. Ich möchte aber weitergehen und denke, es ist richtig zu sagen, dass dieser Text die Schöpfungsgeschichte nach dem Johannes ist. Wenn wir genau hinschauen, sehen wir, er fängt an mit den Worten im Anfang oder am Anfang. Und das sind genau die Worte, mit denen auch die Schriften des ersten Bundes, man sagt auch Altes Testament, anfangen. Es ist das Buch, das erste Buch Mose, wie wir es nennen. Im Hebräischen heißt es nicht so. Die Juden nennen das auch nicht so. Man schreibt die Bücher in Mose zu. Aber das erste Wort heißt Bereshit. Das heißt am Anfang. Und so heißt auch das ganze Buch. Und das ist, glaube ich, kein Zufall. Also Johannes hat hier ein Wort aus dem ersten Bund genommen und hat das in den neuen Bund hineingesetzt. Und man kann sagen, dieses Ereignis, was wir auch gerade gehört haben, dass das Wort Fleisch wurde, ist ein Wunder. Es ist ein zweites Wunder. Das erste war die Schöpfung und diese neue Schöpfung fand eben so statt. Und wie das genau vonstatten ging, das schreibt uns Johannes gar nicht. Wenn wir sprechen von der Weihnachtsgeschichte, denken viele gleich an vor allem Lukas, aber auch an Matthäus. Da ist dann die Rede von der jungfräulichen Geburt. Da hören wir, dass Jesus Mama Maria heißt. Und davon schreibt Johannes überhaupt nichts. Er schreibt einfach, das Wort wurde Fleisch. Und damit hat es sein Bewenden. Und wie Gott das gemacht hat, spielt keine Rolle. Allerdings, Johannes sagt schon später in seinem Text, dass Jesus eine Mutter hatte. Jesus wurde geboren. Er wurde also nicht auf einmal von Gott geschaffen und aus dem Wort wurde nicht schlagartig Fleisch. Und dieses Wort Fleisch ist auch etwas Besonderes aus dem Johannesevangelium. In den anderen Evangelien, wenn Jesus von sich spricht, spricht er oft von seinem Leib. Zum Beispiel bei der Einsetzung des Abendmahls. Da sagt er, dies ist mein Leib. Er sagt nicht, das ist mein Fleisch. Und diese Worte verwendet Johannes auch nicht. Das ist auch eine Besonderheit. Die ganze Geschichte mit dem Abendmahl kommt eigentlich so nicht bei ihm vor. Wir lesen zwar, dass es ein letztes Mahl gab mit den Jüngern und danach hat Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das gemeinsame Abendmahl und vor allen Dingen das, was Jesus da gesagt hat, findet keine Erwähnung. Ja, und ich habe mir natürlich die Frage gestellt, was bedeutet es denn eigentlich, dass ein Wort Fleisch wird? Es ist ein Vorgang, den man sich gar nicht so richtig vorstellen kann. Und andererseits ist es ein weltbewegender, ein eigentlich auch unglaublicher Vorgang. Denn Gott selber, so kann man den Text, so muss man den Text interpretieren, Gott selber manifestierte sich im Fleisch. Und Fleisch ist etwas zutiefst Menschliches. Es ist etwas, was, ja, was soll ich sagen, was auf der Erde existiert und im Geistlichen eigentlich keinen Platz hat. Fleisch ist auch etwas, was uns Kummer bereiten kann, was uns Ärger bereiten kann. Wir können krank werden, wir können Hunger bekommen. Und eigentlich ist das Leben auch immer ein Kampf mit dem Fleisch. Und in diesen Kampf hat Jesus sich hineingegeben. Gott ließ sein Wort Fleisch werden. Und das ist das fast Unglaubliche daran, wie ich schon sagte. Und die Folge war natürlich, dass Jesus als Sterblicher, als Mensch, also Sterblicher, mitten unter uns lebte. Mit uns, den Vergänglichen, den Todgeweihten. Wir sind als Menschen dem Tode geweiht. Und dadurch, dass Jesus hier mitten unter uns war, wurde er auch dem Tode geweiht. Wir sehen dann auch später, was passiert. Aber das ist ein ganz wesentliches Merkmal. Fleisch ist immer dem Tode geweiht. Und Jesus war da. Er aß mit uns, er trank mit uns, er betete mit uns. Und er atmete dieselbe, die gleiche Luft, die wir atmen, die wir heute noch atmen. Und jetzt atmet alle mal tief ein. Und atmet wieder aus. Jetzt habt ihr ungefähr einen Liter Luft eingeatmet. Das ist nichts Spektakuläres. Aber ich könnte auch sagen, ihr habt jetzt ungefähr 30 Trilliarden frei bewegliche Moleküle, Gasmoleküle, eingeatmet. Das ist eine Zahl, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Ein Mathematiker tut sich leicht, der sagt, okay, das ist 3 mal 10 hoch 22, fertig. Aber wir können uns das nicht richtig vorstellen. Das ist eine gewaltige Zahl. Und wenn du jetzt wieder einatmest, passiert das wieder. Und nochmal und nochmal. Und das macht ein Mensch so ungefähr 10 Millionen Mal im Jahr. Babys machen es ein bisschen öfter, die haben auch eine kleinere Lunge. Sie können aber trotzdem relativ viel Luft aufnehmen, sonst können sie auch nicht so schreien. Und das tun sie dann auch. Ich denke, das haben die meisten von uns auch schon mal gehört oder miterlebt. Das kann sogar nervig sein. Also Babys atmen auch schon kräftig ein, haben also auch eine große Zahl von Luftmolekülen in ihrer Lunge. Und wenn Menschen in Ruhe sind, dann atmen sie nicht so schnell. Wenn sie einen Dauerlauf machen, atmen sie sehr schnell. Dann wird sehr viel Luft umgesetzt. Ja, und die Luft atmen wir nicht nur ein, wir atmen sie auch wieder aus. Und das tun wir jetzt hier auch. Und die ist hier dann erstmal drin, die Luft. Irgendwann werden wir hier lüften oder wir lüften jetzt auch schon, dann verschwinden die Moleküle aus diesem Raum und sie verschwinden sozusagen auf Nimmerwiedersehen. Also die allermeisten von diesen Molekülen werden wir nie wieder einatmen, denn sie verteilen sich in der Erdatmosphäre und verteilen sich gleichmäßig und sind aber weiter da. Sauerstoff, Stickstoff, auch gebundene Moleküle, CO2 zum Beispiel, ist in der Luft. Und ich will jetzt nicht darauf eingehen, was da chemisch mit passiert, aber diese Gasmoleküle verteilen sich über die ganze Erde. Irgendwann gibt es mal jemand in China, der atmet ein und kriegt eine ganze Menge von unseren Luftmolekülen, die wir mal ausgeatmet haben, rein. Und ja, jetzt wird es spannend. Das war natürlich früher auch schon so. Jesus hat auch jedes Mal, wenn er einen Liter Luft in seine Lunge gesaugt hat, hat er diese 3 Trilliarden Luftmoleküle aufgenommen und hat sie auch wieder irgendwann, oder kurz darauf, ausgeatmet. Und die sind dann auch durch die Atmosphäre gewandert und sind auch teilweise jetzt hier und gar nicht so wenige. Also als du gerade eingeatmet hast, da sind auch ungefähr 1 Milliarde Moleküle dabei gewesen, die Jesus schon mal in seiner Lunge hatte. Und es ist sogar so, wenn man das dann weiterrechnet, als Jesus am Kreuz seine letzten Worte ausgerufen hat, es ist vollbracht, auch diese Moleküle sind in die Erdatmosphäre gekommen. Und ungefähr 10 davon sind bei jedem Atemzug, den du machst, in deine Lunge. Also als ich das gelesen habe, war ich richtig erstaunt. Ich konnte es eigentlich gar nicht glauben, aber man kann das nachrechnen. Und das ist auch von Physikern ist das so ausgerechnet worden. Das ist kein Scherz. Also Physiker sind Menschen, die sich mit schon sehr interessanten und manchmal scheinbar abwegigen Dingen beschäftigen. Aber ja, hier haben sie, glaube ich, eine interessante Arbeit geleistet. Ne? Ihr wisst ja, Physiker sind ja Menschen, die Kerne spalten. Andere Menschen spucken sie einfach aus. Oder sie benutzen Teilchenbeschleuniger. Also wenn ich ein Teilchen habe, lege ich es auf den Teller und trinke eine Tasse Kaffee dazu. Aber die Physiker machen besondere Dinge. Und es ist eigentlich so, dass die Physiker diejenigen sind, die mit der Zeit diese Welt entdecken, für uns entdecken. Sie berichten dann davon, haben viele Erkenntnisse über Gottes Schöpfung bekommen. Das mag sein, dass sie nicht gläubig sind. Manche sind sehr gläubig, manche sind es nicht. Aber es gehört zu ihrem Auftrag. Und das wissen die viele vielleicht auch gar nicht, dass sie den Auftrag von Gott haben, diese Natur, diese Schöpfung zu entdecken und uns zu erklären. Und so gesehen sind die Physiker so eine Art Prediger Gottes. Das hören sie vielleicht selber nicht gerne. Und wie gesagt, manche glauben gar nicht an Gott, aber Gott glaubt an sie. Und das ist das Entscheidende. Ne? Ja gut, die Geschichte könnt ihr jetzt mitnehmen. Vielleicht ist es auch etwas, was ihr später mal als Anker benutzen könnt. Sagst du, ich atme jetzt mal ein und jetzt sind ungefähr eine Milliarde Luftmoleküle aus Jesu Lunge sind jetzt auch in meiner Lunge. Aber das ist nicht der Kern, zu dem ich kommen will. Es zeigt aber, Jesus war uns sehr, sehr verbunden. Sogar, dass jetzt noch Gasmoleküle, die in seiner Lunge waren, hier sind und wir atmen sie ein. Jesus hat viele Spuren hinterlassen. Das ist eine davon. Und wie gesagt, wenn ihr das als Einstieg verwenden könnt und Jutta vielleicht mal bei einem Gespräch bei der Drogerie oder so, gell, dann könnte es sein, dass das Menschen auch auf den Weg bringt. Also Gott verwendet auch manchmal ganz ich würde sagen, scheinbar abwegige Dinge, um Menschen zum Glauben zu führen. Ja, wie gesagt, Jesus kam uns durch seine Fleischwerdung ganz nah. Und es gibt zwar in der griechischen Mythologie zum Beispiel Geschichten von Göttern, die auch den Menschen nahe kamen, aber das war auf eine ganz andere Art und Weise, als es Jesus getan hat. Und ich habe mir bei der Vorbereitung dieser Predigt, habe ich mir auch überlegt, wie muss das eigentlich auf die Jünger gewirkt haben, als Jesus sie berufen hat. Da stand auf einmal das fleischgewordene Wort Gottes direkt vor ihnen und rief sie in den Dienst. Und Jesus muss hier irgendwie etwas fast Zwingendes an sich gehabt haben, denn sie haben sofort alles stehen und liegen lassen. Das sind einige Stellen in der Bibel, wo wir das lesen können. Und sind Jesus nachgefolgt. Allerdings wirklich zwingend ist Jesus nicht. Er zwingt niemanden von uns. Er will unsere Herzen gewinnen. Und darum geht es ihm. Und wenn Jesus in dein Herz ist, in dein Herz gekommen ist, dann möchtest du auch mit ihm gehen. So ging es den Jüngern und so geht es uns auch. Ja, diese Autorität, die haben wahrscheinlich die Schriftgelehrten, mit denen Jesus sich öfter traf und mit denen er wirklich heiße Diskussionen führte, sicher auch gespürt. Die haben gewusst, dies ist ein ganz besonderer Mensch. Aber sie haben diese Autorität nicht angenommen, weil sie andere Dinge für wichtiger gehalten haben. Und das ist, was wir auch vorhin gehört haben in dem Evangelium des Johannes. Da steht, dass die Seinen ihn nicht erkannten. Er kam in sein Eigentum und die Seinen erkannten ihn nicht. Und dazu gehörten auch die Schriftgelehrten. Sie verwarfen also Jesus. Und auch das ist ein Teil der Wahrheit. Also es ist nicht so, dass jeder, der mit Jesus in Berührung kam, sofort gesagt hat, ich folge ihm nach. Manche Schriftgelehrten haben das getan. Da wird auch berichtet in den Evangelien, auch namentlich, dass es welche gab. Ja, und ich sagte vorhin schon, es entstand dadurch, dass Gottes Wort Fleisch wurde, etwas ganz Neues. Es ist eine neue Schöpfung, wenn man so will. Es ist auf jeden Fall ein Wunder. Es ist das erste Wunder des neuen Bundes und wir werden auch noch andere sehen. Es sind nur ganz wenige große Wunder, die geschehen sind. Ich spreche jetzt nicht von den Heilungen, die Jesus ausgeführt hat. Das waren natürlich auch Wunder, aber dieses ist schon ein ganz, ganz besonderes Wunder. Genau wie die Kreuzigung Jesu und seine anschließende Auferstehung ein Wunder ist. Das ist ein großes Wunder, das zweite Wunder des neuen Bundes. Und das war alles, weil Jesus das für uns getan hat, weil er bereit war, das für uns zu tun. Und ich sagte auch schon, durch die Fleischwerdung wurde es unausweichlich, dass Jesus sterben würde. Und wir wissen, er ist nicht einfach gestorben. Er ist nicht einfach ein erfolgreicher Wanderprediger gewesen, der irgendwann nicht mehr da war. Es ist etwas ganz Entscheidendes noch passiert. Und darum geht es letztlich auch. Jesus war bereit, ans Kreuz zu gehen. Er war bereit, sich zu opfern. Und das ist etwas, was man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann. Denn Jesus hat wirklich gelitten. Er war im Fleisch und konnte Schmerz empfinden und hat Schmerzen empfunden. Und er hatte auch Angst, so wie es im Lukas-Evangelium auch beschrieben ist. Lukas 22, 42, da sagt Jesus erst, Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und kurz danach, Vers 44, und er geriet in Todesangst und betete heftiger. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Also Jesus hat Blut geschwitzt, Das ist ein ganz, ganz besonderer Vorgang, den man fast nie beobachtet. Es soll schon beobachtet worden sein, dass Menschen Blut schwitzen, aber das ist was Besonderes. Und das beschreibt Lukas hier. Und ich habe dann versucht, mich ein bisschen in Jesus hineinzuversetzen, in den Gemütszustand, in die Gefühlswelt, die er da hatte in dem Moment. Und eigentlich ist das nicht möglich. Das ist unvorstellbar. Jesus, der Sohn Gottes, ist hier und ist auf einmal konfrontiert mit dem kommenden Tod. Und er wusste es eben genau. Er hatte wahrhaftig Angst davor. Also da war er auch ganz Mensch. Und er hat wirklich fürchterlich gelitten. Und das war nötig, damit das Wunder der Auferstehung, von dem ich gerade schon gesprochen habe, auch sich wirklich ereignen konnte. Und darum war es unumgänglich, dass Jesu Wort, das Gotteswort Fleisch wurde und dass das Fleisch sterben würde, uns zum Gewinn. Und ich habe mir dann gedacht, ja, Gott hat dir irgendwie den Spieß umgedreht. Es gibt ja viele Vorschriften, viele Opferrituale in den Schriften des ersten Bundes. Die Juden wussten genau, was sie zu tun hatten, Opfer und vor allen Dingen Opferfleisch darzubringen. Das wurde verbrannt, durfte so nicht gegessen werden. Es war Gott vorbehalten. Und das finden wir auch in vielen anderen Religionen, dass geopfert wird, das Fleisch, tierisches Fleisch, manchmal sogar menschliches Fleisch geopfert wird. Und hier passiert etwas Unglaubliches. Gott dreht den Spieß um. Er opfert seinen Sohn. Sein Sohn wird Fleisch und dieses Fleisch hängt am Kreuz. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und eigentlich hört das Denken dann auf, denn das können wir nicht beschreiben, das können wir nicht erklären. Das ist unfassbar. Man könnte auch sagen, unglaublich. Und doch glauben wir das. Denn es ist wahr. Es ist wahrhaftig geschehen. Ja, und dann könnte man sagen, gut, dann war es Schluss. Jesus ist gestorben am Kreuz. Jesus wurde begraben. Aber die frohe Botschaft ist, er blieb nicht im Grab. Sein Grab ist leer. Er ist auferstanden. Es war kein vergebliches Opfer. Jesus hat den Tod überwunden. Und davon, sage ich mal, profitieren wir jetzt. Das ist ein großes Geschenk Gottes an uns, an jeden Menschen, der an Jesus glaubt. So steht es auch in Johannes 3,16. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und dann möchte ich nicht vergessen, das dritte Wunder des neuen Bundes zu erwähnen. Das ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Als Jesus nicht mehr da war, nicht mehr mit seinen Jüngern zusammen war, also zum Himmel, nachdem er zum Himmel gefahren ist, hatte vorher noch gesagt, bleibt in der Stadt, ich werde euch die Kraft, einen Beistand senden. Und das tat er dann auch. Der Heilige Geist wurde ausgegossen über alles Fleisch. Und alle, die es annehmen wollten, die haben es in sich aufnehmen können, sind dadurch jetzt in direkte Verbindung mit Gott. Es gibt keine Trennung mehr. Es wird auch sehr bildhaft, wird das geschildert an der Stelle, wo es heißt, dass der Vorhang im Tempel, als Jesus starb, einfach zerrissen wurde. Der Weg ins Allerheiligste wurde frei. Wir alle können vor Gott treten. Wir haben einen direkten Zugang. Wir können direkt beten. Wir brauchen keinen Mittler. Wir brauchen keine anderen Menschen. Natürlich sind andere Menschen wichtig dabei. Und Gott nennt auch Menschen, damit sie uns dienen, damit sie uns leiten, damit sie uns führen. Aber wir selber dürfen vor Gott treten. Und niemand auf dieser Erde kann sagen, ich bin der Stellvertreter Gottes. Gott braucht keinen Stellvertreter, denn er spricht direkt zu dir und du kannst direkt zu ihm sprechen. Und ich möchte schließen mit der dritten theologischen Rede von Kirchenvater Gregor von Nazianz. Den werden vielleicht nicht alle kennen. Der lebte im 4. Jahrhundert und ist einer der wenigen Menschen aus der Zeit, also er war eigentlich der Zweite, der von den Christen damals als der Theologe bezeichnet wurde. Der erste war der Evangelist Johannes und er war eben, wie gesagt, der Zweite. Und der hat eine Rede gehalten im Jahr 379, das habe ich mir noch notiert, und da geht es um Jesus. Er wurde als Mensch getauft, aber er vergab als Gott Sünden. Nicht, weil er selbst Reinigungsriten brauchte, sondern um das Element des Wassers zu heiligen. Er wurde als Mann versucht und überwand als Gott. Ja, er fordert uns auf, frohen Mutes zu sein, denn er hat die Welt überwunden. Er hungerte, aber er speiste Tausende. Ja, er ist das Brot, das Leben gibt und das vom Himmel kommt. Er dürstete, aber er rief, wer da dürstet, der komme zu mir und trinke. Ja, er versprach, dass Quellen lebendigen Wassers aus denen strömen, die glauben. Er war müde, aber er ist die Erquickung derer, die müde und beladen sind. Er betet, aber er erhört auch Gebete. Er weint, aber er trocknet Tränen. Er wurde verraten für nur 30 Silberstücke, aber er erlöst die Welt für einen hohen Preis, denn der Preis war sein eigenes Blut. Als Lamm wurde er zur Schlachtbank geführt, aber er ist der Hirte von Israel und jetzt auch von der ganzen Welt. Er stirbt, aber er gibt Leben und zerstört den Tod durch seinen Tod. Er ist begraben, aber ist wieder auferstanden. Amen.